Sie hören eine Reportage von Erwin Detling. Kuba hat schwierige Monate hinter sich. Zwei Hurrikane, Gustav und Ike, haben auf der größten Karibikinsel 500.000 Wohnhäuser, 5.000 Schulen, Fabriken, Trocknungshäuser für Tabak, Hotels und Kinosäle ganz oder teilweise zerstört. Die Zyklone rasten mit Winden von mehr als 300 Stundenkilometern über die Landschaft, knickten Hochspannungsleitungen wie Zündhölzer, bliesen das Laub von Bäumen, kappten Palmen und überfluteten Treibhäuser. Ganze Landschaften sahen unmittelbar nach der Naturkatastrophe wie nach Bombenangriffen aus. Die Hurrikane verursachten Schäden von geschätzten 5 Milliarden US-Dollar. Kuba ist an Hurrikane gewöhnt. Das Land verfügt über einen vorbildlichen Zivilschutz. Todesopfer sind selten. Trotzdem, die finanziellen Folgen der Hurrikane sind für die kubanische Regierung enorm. Internationale Hilfsgelder fließen vor allem ins benachbarte Haiti, ein Land, das noch ärmer ist als Kuba. Die Revolutionsregierung ist gefordert. An guten Worten fehlt es nicht. Raúl Castro, der von seinem Bruder Fidel nach dessen schweren Erkrankung die Macht im Staat vor gut 2 Jahren übernommen hat, versucht, die Opfer der Hurrikane patriarchal zu besänftigen.
Voy contento porque vi a los pineros contentos y hablé con muy diversas personas. No vi ninguna cara osca.
Nach meinem Augenschein in Pinar del Río gehe ich zufrieden nach Havanna zurück, weil auch die Pinarenos zufrieden sind. Ich redete mit vielen Leuten, sah vor Ort kein einziges finsteres Gesicht. Und wenn ich ein mürrisches Gesicht sah, ging ich hin und fragte, bist du krank? Gibt's sonst ein Problem? Ich bitte euch alle, bleibt optimistisch. Behaltet die Hoffnung und den Mut. Der Mut darf nicht sinken. Das ist das Schlimmste.
Wo Raúl und Fidel Castro sind, ist Politik und das gespannte Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Das gilt auch in Zeiten der Hurrikane. Yolanda, ein Opfer der Wirbelstürme, bringt in dieser schweren Zeit einmal mehr das amerikanische Handelsembargo ins Spiel, das die USA vor fast 50 Jahren gegen Kuba verhängt hatten.
Fidel und Raúl Castro möchten uns helfen, aber die USA blockieren uns. Viele lateinamerikanische Länder wollen uns helfen, aber die USA hindern unsere Freunde daran. Die USA sind der historische Feind von Kuba, der andere daran hindert, uns zu helfen. Wir kämpfen und leben weiter, weil wir nur ein Leben haben.
Die Regierungen der USA und von Kuba springen selbst aus humanitären Gründen nicht über ihr Schatten. Kuba bot den USA im Jahr 2005 Hilfe an, als der Wirbelsturm Katrina die Stadt New Orleans verwüstete. Die USA lehnten das kubanische Hilfsangebot damals ab. Jetzt, wo Kuba dringend Hilfe bräuchte, stelle sich die Regierung in Havanna quer, meint der amerikanische Handelsminister Carlos Gutierrez.
El embargo sabemos que es otro tema, que no tiene nada que ver con esto.
Das US-Embargo gegen Kuba ist ein Thema, das nichts mit Nothilfe zu tun hat. Die Leute in Kuba leiden und brauchen sofort Hilfe. Es ist unglaublich, dass man jetzt die Politik vor das Leid und das Wohlergehen der Menschen stellt.
Beim Thema Kuba scheint die politische Irrationalität in Havanna, aber auch in Washington vorzuherrschen. 2 Jahre sind vergangen, seit Fidel Castro am 31. Juli 2006 krankheitsbedingt als Staats- und Regierungschef zurücktreten musste. Die Macht blieb in der Familie. Der Kommandant en Jefe, Fidel Castro, übergab seinem jüngeren Bruder Raúl interimistisch die Führung der Kommunistischen Partei, den Oberbefehl über die Armee und auch das Amt des Staatsoberhauptes. Das Provisorium erwies sich rasch als Dauerzustand. Am 24. Februar 2008 wurde Raúl Castro vom kubanischen Parlament ohne Gegenstimme zum neuen Staatsoberhaupt und zum Regierungschef gewählt.
Declaro que su propuesta ha sido aprobada por la Asamblea Nacional unánimemente.
Seither ist viel Zeit ins Land gegangen. Die vage Hoffnung in der Bevölkerung auf einen neuen Wind in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter der Herrschaft von Raúl Castro hat sich zerschlagen. Immerhin hat der neue Revolutionsführer ein paar unhaltbare Zustände beseitigt. So können jetzt Kubanerinnen und Kubaner offiziell Mobiltelefone besitzen, in Devisenhotels übernachten, ungehindert Computer kaufen und Autos mieten. Es handelt sich jedoch um Scheinreformen, denn die Menschen in Kuba können sich diese Luxusgüter und Dienstleistungen mit Durchschnittslöhnen von monatlich 20 bis 30 US-Dollar nicht leisten. Lazaro, ein Installateur, kann über die Proforma-Öffnung des kubanischen Telefonmobilmarktes nur lachen.
Kannst du vergessen. Ich habe nicht diese Möglichkeit. Ein Problem con eso, mi amigo. Ein Problem con eso.
Der Installateur Lazaro ist nicht der Einzige, der die Pseudoreformen von Raúl Castro nicht ernst nehmen kann. Joanny Sanchez, die Meisterbloggerin aus Havanna, meint, Raúl Castro vollziehe nun nach, was die Bevölkerung selbst halblegal erkämpft habe. Joanny Sanchez hat von der spanischen Zeitung El País für ihren Blog Generation Y den prestigeträchtigen Preis Ortega y Gasset für die beste digitale Veröffentlichung des Jahres 2008 erhalten. Der Blog von Joanny Sanchez verzeichnet pro Tag mehr als 1 Million Besucher, sehr viel mehr als die kommunistische Tageszeitung Granma, die in Havanna erscheint.
Die ersten Reformen sind kosmetisch. Seit einiger Zeit kaufen wir in Kuba legal Computer und unterschreiben Verträge für mobile Telefone. Die Regierung hat nichts anderes gemacht, als das zu legalisieren, was im Untergrund schon längst Realität war. Wir verschafften uns über den Schwarzmarkt den Zugang zur Informatik. Über ausländische Touristen gelangten wir an Verträge für Mobiltelefone. Die Regierung hat also nur einen Zustand anerkannt, der in der Schattenwirtschaft schon bestanden hat. Nicht besser steht es mit den Hotels, zu denen wir jetzt offiziell Zugang haben. Mit einem Durchschnittsverdienst von 20 bis 30 Dollar ist auch diese Öffnung nicht mehr als Kosmetik. Die großen Reformen stehen in Kuba noch aus. Die Bevölkerung fordert die Aufhebung des dualen Währungssystems im Land, kleine und mittlere private Unternehmen und die Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger, in Kuba unbeschränkt ein- und ausreisen zu können. Von all dem sehen wir noch nichts.
Es scheint, dass der Wandel in Kuba unter der Herrschaft von Raúl Castro nicht von oben kommt. Der Wandel kommt aus der Bevölkerung. Das wird der neue Revolutionsführer Raúl Castro mit seiner überalterten Regierung besonders im Nachgang der verheerenden Hurrikane zu spüren bekommen. Nach dieser Mega-Naturkatastrophe kann die Regierung nur punktuell helfen. Zu groß sind die Baustellen im ganzen Land, zu klein sind die Reserven an Baumaterialien, Ziegeln und Zement, zu knapp die Mittel, die zerstörten Güter des täglichen Gebrauchs zu ersetzen. An der Basis setzt sich immer mehr die Überzeugung durch, dass sich die Zivilgesellschaft selbst helfen muss. Das glaubt auch Joanny Sanchez.
Wir Kubaner haben angefangen zu erwachen. Es ist das Ende eines langen Schweigens. Wir hören Kritiken und Forderungen auf den Straßen, die noch vor 2 Jahren absolut undenkbar waren. Und das scheint mir entscheidend. Wir stoßen Mauern um. Worum geht es? Es geht um etwas mehr Lebensstandard für die Bevölkerung und es geht darum, dass diese Regierung in diesem Sinn Maßnahmen ergreift.
Fidel und Raúl Castro und die kommunistische Nomenklatur spielen in Kuba ein gefährliches Spiel. Die Führung in Havanna glaubt, das Volk habe den Wechsel von Fidel zu Raúl Castro nahtlos und ohne Murren hingenommen. Jetzt meldet sich die zweite Generation von Kubanerinnen und Kubaner, welche die Revolution von Fidel Castro und Che Guevara nur aus den Geschichtsbüchern kennt. Die Bloggerin Joanny Sanchez ist eine von ihnen. Es handelt sich um eine Generation, die ihr Glück nicht im Exil, sondern in Kuba sucht. Joanny Sanchez.
Yo no tengo nada que esconder. No estoy preparando un ataque terrorista. No estoy llamando a la violencia. Estoy emitiendo opiniones.
Ich habe nichts zu verstecken. Ich plane keinen Terroranschlag. Ich rufe auch nicht zu Gewaltakten auf. Ich äußere nur meine Meinung und ich rede aus einer persönlichen Optik. Die staatliche Kontrolle in Kuba verursacht bei den meisten Leuten Selbstzensur. Die staatliche Zensur gibt es. Aber viele Menschen wagen sich nicht, etwas zu sagen, weil sie verängstigt sind darüber, was anderen in diesem Staat bereits geschehen ist. Es gibt eine dünne Linie in Kuba. Wenn du diese dünne Linie überschreitest, den Finger erhebst und sagst, das und jenes gefällt mir nicht, dann hat der Staat alle Mittel, die Gerichte und den gesamten Rechtsapparat, die er gegen dich mobilisieren kann.
Todos los medios informativos, la infraestructura legal, los tribunales, y entonces es muy fuerte.
Kuba mag im Inneren unter Druck sein. Außenpolitisch ist der Karibikstaat jedoch solide in eine lateinamerikanische Linksallianz eingebunden. Solange Raúl Castro auf den Geld- und Ressourcenfluss und auf den Austausch mit Venezuela und dessen bolivarianischen Volkstribun Hugo Chávez zählen kann, wird sich Kuba weder politisch noch wirtschaftlich öffnen oder neu ausrichten. Hugo Chávez, der in Caracas auf seinen Ölmilliarden setzt, ist nicht die einzige Stütze der sozialistischen Revolutionäre in Havanna. Auch Präsident Evo Morales in Bolivien und abgeschwächt sein Amtskollege Rafael Correa in Ecuador sind zurzeit bereit, das sozialistische Experiment in Kuba im unmittelbaren Einflussbereich der USA tatkräftig zu stützen. Der Reformstau im Inneren bleibt. Nicht nur Bauern und Bürger sind gefordert, sondern auch die Intellektuellen in Kuba. Giovanni Sanchez.
Creo que el principal reto de los intelectuales que estamos aquí es realmente asumir un papel social. Bien, no ser.
Die Intellektuellen in diesem Land müssen eine soziale Rolle übernehmen. Sie müssen davon Abstand nehmen, die Krümel aufzupicken, welche ihnen die Staatsmacht vor die Mäuler wirft. Die Intellektuellen müssen stellvertretend für das Volk reden. Das ist schwierig. Es gibt so viel Apathie und Eskapismus in Kuba. Es ist zwar schön, wenn die Kunstschaffenden mit ihren Metaphern kritisieren, aber jetzt braucht das Land direkte Kritik. Es gibt ein großes Maß an Desinteresse im Land, ein weit verbreitetes Gefühl, dass uns das Land eigentlich nicht gehört und dass wir nichts unternehmen können, um die Verhältnisse zu ändern. Wenn sich die Einsicht durchsetzt, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, was in Kuba geschieht, werden hier auch die Intellektuellen erwachen, die jetzt noch dösen.
Kuba erlebt in diesen Monaten innere und äußere Stürme. Die Hurrikane Ike und Gustav haben Hunderttausende obdachlos gemacht, Existenzen und Lebenspläne zerstört. Der politische Sturm an der Spitze des Staates spielt sich vorderhand noch im Wasserglas ab. Ursula Hauser, eine Psychoanalytikerin mit Schweizer Wurzeln, bildet in Havanna Fachleute aus. Diese helfen in den Katastrophengebieten traumatisierten Opfern der Wirbelstürme mit der Methode des Psychodramas wieder Boden unter den Füßen zu finden. Die Psychoanalytikerin sieht Parallelen zwischen dem klimatischen und dem politisch-sozialen Wirbelsturm, der sich über Kuba aufbaut und entlädt. Beide Stürme öffnen neue Wege.
Das gibt neue Wege auch der Kommunikation und der Geschichtsaufarbeitung. Wie das dann im Zusammenhang mit dem ganzen revolutionären Prozess hier in Kuba, welche Auswirkungen das hat, kann ich nur hoffen als Psychoanalytikerin, dass es positive sind, dass erkannt wird, dass mit Kontrolle oder Repression die Lebensquellen der Menschen unterdrückt werden, anstatt sie konstruktiv zu brauchen.
Die Psychoanalytikerin fordert mehr Vertrauen, das von oben nach unten gehen sollte.
Dieses Vertrauen auf die Bauern, die Frauen, die Kinder, dass die aus ihrem Lebenskontext her Vorschläge machen können und sollte viel mehr von der Partei gehört und gefördert werden. Im Zusammenhang auch mit Unzufriedenheit, mit Konflikten, damit das nicht ausagiert werden muss.
Und wie werden diese Konflikte in Kuba traditionell ausagiert?
Mit Emigration oder mit einer schweigenden Unzufriedenheit, die dazu führt, dass dann gewisse Wege gesucht werden, wie sich da durchschlängeln. Aber viel besser wäre, wenn zugehört würde, vom Innern der Menschen her mitzuteilen ist. Eine Gesellschaft ohne Konflikte ist tot.
Es besteht in Kuba keine Gefahr, dass die Konflikte ausgehen. Im Gegenteil, die Konflikte werden sich verschärfen.
Sozialismo, Patria o Muerte, Pensalem.
Der Kommandant in Jefe Fidel Castro ist zwar abgetreten, aber sein historischer Schlachtruf vom Vaterland oder Tod geistert weiter. Sein Einfluss auf die großen politischen, wirtschaftlichen und strategischen Entscheide im Land ist nach wie vor groß. Daran lässt auch der neue starke Mann in Kuba, sein Bruder Raúl Castro, keine Zweifel offen. Als Raúl Castro vom kubanischen Parlament einstimmig zum neuen Staatschef gewählt wurde, bat er die Versammlung, jederzeit bei wichtigen Entscheiden bei seinem greisen Bruder Rat holen zu dürfen.
Seguro de expresar el sentir de nuestro pueblo, solicito a esta asamblea.
Mit der Gewissheit, dass ich dies mit der Zustimmung des Volkes tue, bitte ich dieses Parlament als oberstes Organ des Staates, dass ich bei Entscheiden, die für die Nation von nachhaltiger Bedeutung sind, besonders in militärischen und außenpolitischen Fragen, aber auch bei Entscheiden, welche die Wirtschaft und die Gesellschaft betreffen, meinen Bruder, den Compañero Fidel Castro Ruz, um Rat fragen darf.
In den vergangenen 2 Jahren war nicht immer klar, ob der zurückgetretene Fidel Castro die Funktion des Übervaters der kubanischen Revolution und eines Beraters ohne Portfolio wahrnehmen kann. Er war nach schweren Magenoperationen zeitweise zu krank, um sich vernehmen zu lassen. Inzwischen ist Fidel Castro in Kuba wieder sehr präsent, aber unsichtbar. Den Strategen in Havanna ist es gelungen, den Übergang von Fidel zu Raúl Castro in der breiten Öffentlichkeit als nahtlos zu inszenieren. Die revolutionäre Dreifaltigkeit ist perfekt. Der romantische Held Che Guevara ist im Himmel, Raúl Castro ist im Regierungspalast und Fidel Castro liest den Kubanerinnen und Kubanern regelmäßig als Autor der Parteizeitung Granma die Leviten. Und wenn es der Kommandante Fidel Castro will, werden seine tiefgründigen Zeitungsessays auch an den Abend-Fernsehnachrichten von einem Sprecher verlesen.
Ich schrieb im Essay mit dem Titel Laster und Tugend, dass jeder, der klaut, vergisst, dass es Personen gibt, die Respekt und Ruhe für sich und ihre Angehörigen fordern. Alle diese Menschen wollen gute und reichhaltige Nahrungsmittel, Wohnraum, elektrischen Strom ohne Unterbrüche, fließendes Wasser, Straßen ohne Löcher und bequemen und sicheren öffentlichen Verkehr. Ich frage, ob es dem Menschen in jener Gesellschaft, in der er leben muss, gelingt, das Zusammenleben rational zu organisieren.
Die Polemik, welchen Schaden das US-amerikanische Embargo der kubanischen Wirtschaft im Verlauf der Jahrzehnte zugefügt hat, ist uferlos. Und diese Polemik ist im Umfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahlen neu entbrannt. Christopher Dodd, der für die Demokratische Partei als Kandidat für die Präsidentschaft ins Rennen stieg, redete in seiner Kampagne Klartext, worum es im Jahr 2008 in Kuba geht.
My friends, every 4 years, candidates seeking the presidency of the United States rediscovered.
Freunde, alle 4 Jahre entdecken die Präsidentschaftskandidaten das Thema Kuba aufs Neue. Die Zeit ist gekommen, das öffentlich zu sagen, was viele Amerikaner und auch Kuba-Amerikaner denken. Die US-Politik gegenüber Kuba hat weder den amerikanischen Interessen gedient, noch hat diese Politik Kuba die Demokratie gebracht. Diese Embargo-Politik war ein kolossaler Fehler.
Die US-Embargo-Politik ist also gescheitert. Schwerer wiegt aus amerikanischer Sicht, dass Washington heute kaum Einfluss hat, welche wirtschaftlichen und politischen Weichen in Kuba gestellt werden.
Ich mache mir keine Illusionen über den inneren Zustand von Kuba. Trotzdem müssen wir in den USA eine Wahl treffen. Die USA können ein Faktor sein, wenn in Kuba die Karten neu gemischt werden für die kommenden 50 Jahre. Oder die USA können zuschauen, wie andere über die Zukunft von Kuba entscheiden.
Der Wahlredner Christopher Dodd machte noch auf einen weiteren Widerspruch aufmerksam zum nutzlosen US-Embargo gegen Kuba. Er meint, diese Handelssperre habe auch den USA geschadet.
We all know the dubious achievements of the current policy.
Wir kennen alle die zweifelhaften Erfolge, welche das Embargo gebracht hat. Die Handelssperre hat amerikanischen Bürgern das grundsätzliche Recht genommen, frei zu reisen und Angehörige in Kuba zu besuchen. Das Embargo hat auch amerikanischen Farmern den Zugang zum kubanischen Markt versperrt. Weiter hatte das Embargo zur Folge, dass US-Familien von potenziell lebensrettenden medizinischen Fortschritten nicht profitieren konnten, die über die Jahre in kubanischen Kliniken und Laboratorien entwickelt wurden.
Es liegt auf der Hand, dass Christopher Dodd mit seinen radikalen Ideen zum bilateralen Verhältnis zwischen Kuba und den USA die parteiinterne Ausmachung der Demokraten für die Präsidentschaft nicht gewinnen konnte. Wie man zum Thema Kuba in den USA Stimmung machen kann, hat im Wahlkampf John McCain gezeigt.
Ich glaube, wir müssen dem kubanischen Volk Hoffnung geben, nicht dem Castro-Regime. Meine Regierung wird das kubanische Regime dazu zwingen, alle politischen Gefangenen bedingungslos freizulassen. Alle politischen Parteien, freie Gewerkschaften und eine freie Presse zuzulassen. Weiter fordern wir international überwachte Wahlen in Kuba. Das Handelsembargo werden wir so lange aufrechterhalten, bis all die erwähnten Elemente einer demokratischen Gesellschaft erfüllt sind.
John McCain hat Barack Obama im Wahlkampf zum Thema Kuba frontal angegriffen. Die Republikaner können sich kaum vorstellen, mit dem Regime in Kuba ohne Vorbedingungen zu verhandeln, so wie das Obama scheinbar vorgeschlagen hat. John McCain:
He also wants to sit down unconditionally for a presidential meeting with Raul Castro.
Barack Obama will sich ohne Vorbedingungen mit Raul Castro treffen. Ein Treffen ohne Vorbedingungen. Dieser Schritt würde das schlimmste Signal an die Diktatoren in Kuba senden. Sie könnten nämlich glauben, dass es keine grundsätzlichen Reformen im Land braucht. Sie müssen nur warten auf einen unilateralen Wechsel der US-Außenpolitik gegenüber Kuba.
Barack Obama versuchte auf einer Wahlveranstaltung die Vorwürfe von John McCain zu entkräften. Will sich der demokratische Präsidentschaftskandidat tatsächlich sofort nach seiner allfälligen Wahl mit den Kommandantes in Kuba zu einem Gespräch zusammensetzen?
I have never said that I was prepared to immediately normalize relations with Cuba.
Ich habe nie gesagt, dass ich bereit sei, die Beziehung mit Kuba sofort zu normalisieren. Was ich gesagt habe, ist dies: Wir sollten als Zeichen des guten Willens die Bestimmungen ändern, damit Kuba-Amerikaner ihren Familienangehörigen vermehrt Geld nach Kuba schicken und auch selbst hinreisen können. Und wenn wir danach bei einer Reihe von Fragen gute Fortschritte erzielen, sollten wir unsere Beziehungen mit Kuba normalisieren. Das auch ganz einfach auf dem Hintergrund, weil das, was wir in den vergangenen 50 Jahren gegenüber Kuba gemacht haben, nicht funktioniert hat. Und was war das oberste Ziel unserer Politik? Dass das kubanische Volk seine Freiheit hat.
Primary criteria of US-Cuban policy, which is making sure that the Cuban people have freedom.
Barack Obama präzisierte in seiner Wahlrede, wie er sich ein Treffen mit der kubanischen Führung vorstellt.
What I've also said is that I would be willing to engage in direct talks with Cuba.
Ich würde auf direkte Gespräche mit Kuba eintreten, nachdem vorausgehend bereits diplomatische Treffen auf unterer Stufe stattgefunden haben, auf denen die Vorarbeit geleistet werden müsste. Erst dann würde ich auf Direktgespräche auf höchster Ebene eintreten, um klarzumachen, was die USA vom kubanischen Regime erwarten. Ich würde also ohne Vorbedingungen mit Kuba reden, nachdem die entsprechende Vorarbeit geleistet worden ist. John McCain will im Grundsatz die Kuba-Politik von George W. Bush fortsetzen, die darin besteht, nicht mit Staatsführern und Ländern zu reden, die uns missfallen. Und diese Politik ist gescheitert.
Diesen Vorwurf will John McCain nicht auf sich sitzen lassen. So wie Obama braucht auch McCain die kubanisch-amerikanischen Wähler, um die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Und Kuba bleibt ein emotional überladenes Thema in den USA, wie ein TV-Spot der McCain-Kampagne zeigt.
Les habla Roberto Martín Pérez, prisionero político por 28 años en las prisiones cubanas. La cruel realidad es que millones de mis compatriotas cubanos.
Heute spricht Roberto Martín Pérez zu Ihnen, der 28 Jahre als politischer Häftling in kubanischen Gefängnissen gesessen hat. Die quälende Wahrheit ist, dass Millionen von Landsleuten in Kuba wie Gefangene im eigenen Land leben. Trotzdem ist unser Kampfwille ungebrochen. John McCain weiß, dass Raúl Castro, genau wie sein Bruder Fidel, ein Diktator ist, der sich an die Macht klammert und dabei fundamentale Rechte der Kubaner verletzt. Zwar gestattet er jetzt den Gebrauch von Mobiltelefonen und Computern, gleichzeitig zensuriert Castro das Recht der freien Meinungsäußerung. Während verschiedene Kreise sich für einen Dialog mit Raúl Castro einsetzen, glaubt John McCain daran, dass jene standhaften Männer und Frauen Unterstützung verdienen, welche die Freiheit Kubas wollen. John McCain weiß, dass man die Freiheit in Kuba nicht damit erreicht, indem man der Diktatur in Kuba einen Vorteil verschafft.
I'm John McCain and I approve this message.
Paid for by John McCain 2008.
Der Ton ist rau zwischen den USA und Kuba in Zeiten des Wahlkampfs. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die politische Vernunft in Havanna oder in Washington bald siegt, ist klein. Die USA versuchen noch immer mit ihrer Außenpolitik den tropischen Sozialismus in Kuba mit der wirtschaftlichen Daumenschraube zu bodigen. Das hat in den vergangenen 50 Jahren nicht funktioniert und wird auch in Zukunft kaum funktionieren. Die amerikanische Embargo-Politik hat dazu geführt, dass die USA von allen wichtigen Entscheiden, die von der politischen Klasse in Kuba gefällt wurden, ausgeschlossen waren und sind. Außerdem ist das US-Handelsembargo der USA für Fidel und Raúl Castro das wichtigste Instrument für ihren Machterhalt. Der Wandel in Kuba wird vermutlich weder von der Politik in Havanna noch in Washington eingeleitet. Die neuen Generationen, die in Kuba heranwachsen, werden sich nach der jetzt erfolgten Machtübergabe von Fidel an Raúl Castro nicht unbefristet mit leeren Versprechen und wirtschaftlichen und politischen Scheinreformen gängeln lassen. Osvaldo Payá, ein kubanischer Dissident mit christlich-sozialem Hintergrund und Gewinner des Sacharow-Friedenspreises, spricht im Namen von vielen Kubanerinnen und Kubanern, wenn er sagt:
Ich mache keinen Vergleich zwischen Fidel und Raúl Castro. Raúl Castro mag einen anderen Stil pflegen als sein Bruder Fidel. Er geißelt die Korruption im Land und den Klau von Gütern. Aber die größte Korruption in Kuba ist, dass es eine Klasse von Leuten im Land gibt, die für sich alle Privilegien beansprucht, die sie für nicht bestreitbar hält. Und daneben gibt es ein Volk, das kaum Rechte und keine Stimme hat, sich auszudrücken. Darum sage ich, die Nuancen zwischen Fidel und Raúl Castro sind für das kubanische Volk unwichtig. Dieses Volk will etwas Neues. Und dieses Neue heißt Freiheit.
No son importantes para el pueblo de Cuba que quiere otra cosa nueva y eso se llama libertad.
Auf den ersten Blick und aus heutiger Sicht ist schwer verständlich, warum die Strategen in Havanna die Machtübergabe von Fidel an Raúl Castro nicht dazu genutzt haben, echte und für das Volk spürbare Reformen einzuleiten. Diese Reformen wird es nicht geben, solange Fidel Castro lebt.